Difference, weil Glaube zu denken gibt. Reformierte Perspektiven auf Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Politik.
Hallo euch allen, herzlich willkommen bei Difference. Heute ist Elio Jaillet hier, Beauftragter für Theologie und Ethik an der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz, als Moderator, ja, der Roman im Haus. Und ich bin hier mit Martin Hirzel. Hallo Martin.
Grüß dich, Elio.
Und auch mit Rita Famos. Hallo Rita.
Hallo miteinander.
Ja, wir haben uns in dieser Konfiguration noch nicht in diesem Podcast getroffen. Vielleicht stellen wir uns mal kurz vor. Rita, also gut, dich vorzustellen ist vielleicht ein bisschen schnell, aber ja, Präsidentin hier bei der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz, Pfarrerin auch längere Zeit in der Reformierten Kirche Zürich, besonders tätig in der Seelsorge, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, also Seelsorge habe ich vor allem Gemeindepfarramt gemacht, aber ich habe dann auch die Spitalseelsorge, die Spezialseelsorge auch in den Gefängnissen während 8 Jahren geleitet in der Zürcher Kirche und dort auch einige Dinge publiziert. Also da war mein Herzblut und ist immer noch, aber jetzt natürlich wieder alle Themen der EQS.
Ja, das kommt die Themen haben sich einigermaßen erweitert und werden sich vielleicht auch noch ein bisschen erweitern, weil du bist jetzt auch Präsidenten des Präsidiums der GEKE, aber was ist das genau? Und dazu werden wir heute kommen. Aber ja, du hast ein zusätzliches Amt, Rita, in den letzten Wochen bekommen. Ja, und Martin, du bist Leiter Bereich Außenbeziehungen und Werke an der EQS.
Ja.
Was ist das?
Ja, das ist eine der Bereiche der EKS, früher der Kirchenbund, ja insbesondere die Aufgabe gehabt, die Außenbeziehungen zu den ökumenischen Organisationen, zu den Partnerkirchen zu moderieren. Und der Bereich Außenbeziehungen und Werke umfasst diese Arbeit, aber noch viele weitere wie Public Affairs, Beziehung zu Missionsorganisationen und zum Hilfswerk HEX. Genau, und auch interreligiöse Beziehungen gehören dazu.
Und du hast selbst längere Zeit Kirchen-Schweiz-Milieu tätig,
was auch ja, im Kirchenbund. Ja, genau, das geht schon auf eine längere Zusammenarbeitszeit zurück. Ich bin rund 13 Jahre als Beauftragter Ökumene beim Kirchenbund gewesen, habe dann bei den reformierten Kirchen Bern, Jura, Solothurn die Personalentwicklung, Pfarrschaft geleitet und ja, habe viele verschiedene Bereiche in der Kirche abgedeckt. Auch ich war auch mal ganz zu Beginn meiner kirchlichen Laufbahn Spitalseelsorger in Zürich und wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent für Kirchengeschichte.
Also man hört das schon ein bisschen. Thema heute wären schon Ökumene, Beziehung der Kirchen miteinander, also hier respektive Beziehung evangelischer Kirchen miteinander, aber auch, es wird auch ein Thema sein, Stimme der Evangelischen auf Europaebene. Unser Thema heute ist Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa. Der Anlass ist, dass wir jetzt von just ein paar Tagen wieder zurückgekommen, für die 9. Vollversammlung dieser Gemeinschaft zusammen in Sibiu waren. Also Sibiu, das ist in Rumänien, Hermannstadt auch, also eben als Hermannstadt bekannt auf Deutsch, ein Siebenbürger Distrikt ist da, oder jedenfalls ist das eine Gegend, Siebenbürgen. Und ja, wir waren dort 7 Tage getagt für die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa. Also das ist jetzt für uns allen nicht bekannt. Also Rita, wenn ich mich richtig erinnere, das war für dich als sowohl für mir die erste Erfahrung so in einer Vollversammlung der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, richtig?
Genau, ich war zum ersten Mal an der Vollversammlung. Die tagt ja nur alle 6 Jahre, beschließt dann die weiteren Prozesse. Da war ich jetzt zum ersten Mal, habe aber in verschiedenen Konsultationen, vor allem auch über Seelsorge, dann auch schon die GEKE kennengelernt in meiner früheren Tätigkeit.
Das ist ein Ort, wo man sich eben begegnet. Und ich habe sie auch eben sehr kurz, in meinem Leben kurz da letztlich wahrgenommen, kannte das auch nicht so sehr. Auch wegen einer Konsultation habe ich das hier für die EKS-Arbeit gekannt. Aber der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, und jetzt will man das einfach kurz GEKE nennen, der sich hier besser auskennt, ist Martin eigentlich. Du hast eine längere Erfahrung mit der GEKE. Könntest du uns kurz ein bisschen darin einführen, für die daran, darüber nichts kennen, was soll man wissen?
Ja, gerne. Also ich bin gerade, als ich frisch zum Kirchenbund kam, an die Vollversammlung nach Budapest im Jahr 2006 geschickt worden. Der Kirchenbund hatte ja verschiedene Engagements schon seit Beginn der GK inne gehabt, insbesondere auch das Präsidium. Die GK ist sozusagen die Einheit der Protestanten in der Ökumene, was man ja nicht denken würde, dass sich die Kirchen, die sich eigentlich sehr nahe sind, erst 1973 sich gegenseitig anerkannt haben und Kirchengemeinschaft erklärt haben.
Ja, wirklich eine junge Geschichte eigentlich. Ja,
und es ist eine sagen wir wirklich theologisch-ökumenische Sache, die aber seit 1973 eben dann auch zu einer Struktur geführt hat, wie wir sie heute haben, so dass man wirklich auch sich regelmäßig trifft, austauscht. Also man ließ es nicht nur damit bewenden, dass man sich 1973 geeinigt hat. Man hat sich verpflichtet, theologisch weiterzuarbeiten, und das war zuerst vielleicht eher an den Unterschieden des Verständnisses von Abendmahl zum Beispiel oder beim Amt, sondern wir haben heute mehr und mehr auch gemeinsame Themen, wie zum Beispiel, es gab mal ein Gespräch, wie man evangelisch evangelisieren kann, oder es wurde eine Theologie der Religionen entworfen, wie man sich zu den anderen Religionen verhält, oder jetzt eben christliches Reden von Gott. Also es geht immer mehr auch ums gemeinsame Sagen, was heute Theologie und Verkündigung in der Kirche sein kann.
Ja, und dazu würde ich vielleicht noch ergänzen, also man muss schon im Hinterblick haben, dass diese ganzen evangelischen Kirchen eigentlich der Anfangspunkt, ja, dass sie sich gegenseitig ziemlich stark verworfen haben. Also, dass man sich eigentlich, war man immerhin ein sehr spannungsvolles Verhältnis, geschichtlich gesehen, und das hat sich eben erst in den 70er Jahren wirklich verändert, und dass man in ein konstruktives Verhältnis miteinander kommt.
Ja, es ist ja erstaunlich, oder? Die ökumenische Bewegung ist ja viel älter, die hat schon im 19. Jahrhundert begonnen, die Bewegung, die sich um die Einheit der Kirchen in der Welt bemüht, wie dann zum Ökumenischen Rat der Kirchen geführt hat, und die reformatorischen Kirchen mussten erst eben durch den Kirchenkampf in Deutschland, also das Engagement der Kirchen gegen das Naziregime, zusammenfinden und auch gegenseitig zur Anerkennung finden. Das ist erstaunlich, dass das so lange gedauert hat. Kam aber dann auch aus der Ökumene, der Anstoß aus Genf, dass die Protestanten Europas sich mal jetzt zusammenraufen sollten, um auch sozusagen der Weltkirche ein Zeugnis zu geben. Vielleicht ganz noch etwas ganz Wichtiges, was die GK ist. Es ist sozusagen, man einigt sich jetzt nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Man einigt sich, was das Evangelium ist, was man unter Kirche versteht, und sagt, darauf können wir uns gegenseitig verpflichten, anerkennen und können unsere Unterschiede nicht alle gut heißen, aber wir können sie stehen lassen und uns verpflichten, gemeinsam daran zu arbeiten. Und ich denke, diese Methodik, die ist einfach genial, finde ich, und auch für die politische Realität unserer Welt, Europas, ganz zentral.
Und ja, Rita, du möchtest ergänzen?
Vielleicht, oder mal, dass das Motto der GK, das hat sich so herauskristallisiert, zwar nicht ganz von Anfang an in dieser Präzision formuliert, aber Einheit in versöhnter Verschiedenheit ist ja auch ein Thema, das begegnet man immer wieder auch im europäischen Kontext. Aber die GK hat jetzt 50 Jahre wirklich kontinuierlich an dem gearbeitet. Also, dass man sagt, wir sind verschieden, aber wir bleiben miteinander in Kirchengemeinschaft und wir führen die Dialoge, die theologischen Lehrgespräche und Studienprozesse an den Themen, in denen wir verschieden sind. Also es ist eine Gemeinschaft, die dann auch den Mut hat, das anzusprechen, was noch nicht versöhnt ist. Und das finde ich eigentlich das Starke. Und da hat in diesen letzten 50 Jahren auch eine Dialogkompetenz sich entwickelt, oder auch eine nicht nivellierende, aber gute Art von Toleranz. Das habe ich an dieser Vollversammlung auch
lebendig
erlebt.
Ja, und davon, ich glaube, da haben wir mehrere Eindrücke, auf denen wir auch zurückkommen werden. Ich möchte noch vielleicht einen Punkt ergänzen, der mir wichtig scheint. Es ist nicht eine Gemeinschaft, die dadurch verbindet ist, dass sie eine gemeinsame Struktur hat, eigentlich, sondern dass man sich gegenseitig in einer gegebenen Einheit erkennt. Also man hat diese Einheit sozusagen nicht selbst geschaffen, die ist uns in Christus gegeben, also das ist eine theologische Pointe, aber wo man wirklich sagt, okay, was wir im Abendmahl und in der Predigt, also in der Verkündigung des Evangeliums erleben, das ist es, was uns vereinigt. Und in dieser Hinsicht haben wir alle diese verschiedenen Kirchen, ihre Kulturen, ihre Strukturen, also manche sind bischöfliche Kirchen, manche synodal-presbyterale Kirchen, manche andere noch eher auf Gemeinschaftsebene angesiedelt, Mehrheitskirchen, Minderheitskirchen und all das eben, also produziert viele Verschiedenheiten, aber die Einheit ist im Voraus gegeben und das eigentlich von diesem Punkt her arbeiten wir uns an diesen Differenzen auch ab.
Genau, es ist vom Organisatorischen her, es ist eine, wie man im Englischen sagen würde, Lean Organization, also eine schwache Organisation, wo man einfach die Struktur schafft, die man braucht, um eben gemeinsam als Kirchen in Europa zusammenzuarbeiten. Und was da auch immer ein Stichwort war in der Löwenberger Konkordie, also diesem Grundlagendokument, einen Dienst- und Zeugnisgemeinschaft zu sein. Und was das dann genau heißt, was man da braucht, auch an Strukturen, das wurde im Laufe der Zeit neu definiert.
Ja, und definiert sich eigentlich auch ein bisschen im Weg. Also ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ganz zu Ende. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen Richtung dieser spezifischen Vollversammlung hinschauen. Rita, du wurdest jetzt in diesem Präsidium erwählt, genau. Also wie funktioniert das Ganze? Wie soll man sich das bilden eigentlich, diese Stelle des Präsidiums? Ist man dort der Chef oder was macht man dort und mit wem arbeitet man? Wie arbeitet man?
Genau, also die GK hat, die Grundlage ist eigentlich das Partizipative, oder? Und die alle 6 Jahre tagende Vollversammlung, die hat verschiedene Aufgaben. Auf der einen Seite wählt sie den 13-köpfigen Rat mit je noch 13 Stellvertretenden, die Geschäfte der GK während der nächsten 6 Jahre führt. Dann nimmt sie entgegen, was dieser Rat in diesen partizipativen Prozessen erarbeitet hat während den letzten 6 Jahren, nimmt das entgegen. Und
also die Vollversammlung.
Die Vollversammlung. Und dann als drittes beschließt sie, wo soll die Reise weitergehen. Und in diesem Sinne haben wir getagt. Und ich muss sagen, ich habe noch nie einen so perfekt ablaufenden partizipativen Prozess erlebt. Da kamen 200 Leute aus, ich weiß nicht wie vielen Ländern,
also alle europäischen
Länder, also auch Länder am Rande Europas.
Es ging bis Georgien eigentlich.
Bis Georgien, ja. Russland und die haben dann in verschiedenen Arbeitsgruppen die Themen diskutiert, weiterentwickelt und am Anfang denkst du, das kann nie sein, dass wir am Schluss einen Auftrag bilden können. Aber das wurde dann so kanalisiert, dass wir am Schluss 16 Arbeitsaufträge für den neuen Rat formulieren können. Gut, und jetzt, wie funktioniert das? Oder eben, weil sich diese Vollversammlung nur alle 6 Jahre trifft, muss man Leute haben, die das weiterführen und dafür verantwortlich sind, dass das umgesetzt wird, diese Beschlüsse. Und dazu wählt man eben diesen Rat mit den Stellvertretungen. Der tagt dann irgendwie zweimal pro Jahr und setzt das in Arbeitsprozesse um. Und dieser 13-köpfige Rat ist dann ein bisschen wie eine Konklave. Die gehen dann in die Klausur und wählen aus diesen 13 ein Dreierpräsidium. Die sind dann noch ein bisschen näher bei der Geschäftsstelle. Und die geschäftsführende Präsidentin, die ich jetzt bin, die hat dann noch die Aufgabe, den Generalsekretären, dem ist sie dann operativ vorgesetzt. Also, und das ist dann der Unterschied. Und das Spannende ist dann eben, dass man sich 6 Jahre macht, jetzt nicht der Rat schreibt diese Dokumente, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema haben, Menschenbild. Die Vollversammlung hat entschieden, wir arbeiten am Thema Menschenbild. Was heißt das heute, ein protestantisches, christliches Menschenbild im Zusammenhang mit KI, mit all dessen
also Sexualität,
aber auch Fortpflanzung, Lebensende, all diese Fragen. Dann erstellt der Rat zusammen mit der Geschäftsstelle, holt aus allen Mitgliedskirchen, also vielen Mitgliedskirchen, die besten, fähigsten Theologinnen und Theologen zu diesem Thema. Und die erarbeiten in konsultativen Prozessen ein Papier, das man dann in 6 Jahren vorstellt. Also da gehen jetzt die Prozesse gleich partizipativ weiter und am Schluss hat man ein Dokument, das diese 100 Mitgliedskirchen eigentlich miteinander erarbeitet haben und sich und das dann weiter in ihren kirchlichen Herausforderungen nutzen. Und das ist das Starke an dieser Organisation.
Ich habe ja selbst an solchen Prozess teilgenommen für die EKS und ich muss sagen, das ist wirklich eine erstaunliche Erfahrung und es ist wirklich wunderlich, dass man eigentlich zu Ende kommt. Man fängt eigentlich an mit einer Gruppe von Personen, die meistens, also man spricht Englisch, also das wurde jetzt entschieden, wenn man zusammenarbeitet, aber eigentlich ist das für viele nur die zweite Sprache. Ja? Und dann muss man sich so an, also dieses Mal war es für mich die christliche Rede von Gott, also ich gerade so ein ganz einfaches Thema abarbeiten und ja, man schafft es eigentlich und man kommt dann in dieses wunderliche Prozess, wo auf Europaebene auf einmal all diese Sprache, all diese Kulturen, all diese Geschichten auch zusammenkommen und trotzdem irgendwie es schaffen, irgendwas zusammen zu sagen. Also und ich, ja, also einfach vom Prozess her ist das schon mal erstaunlich und auch von der Erfahrung, wie man das macht und was, ja, so die Kreativität, die dort da ist, ist wirklich erstaunlich, ja.
Und das hängt eben sehr viel auch von der sozusagen der Weisheit und der Erfahrung des Rates ab, wie man diese Prozesse gestaltet. Dass die Partizipation möglichst groß ist, dass die Kirchen mitmachen, dass sie sich äußern. Und da gibt es in der GEKE dann auch eine ausgeklügeltes System an Verfahren, wie man die Kirchen einbezieht, oder? Je nachdem, wie hoch man ein Thema hängt, je nachdem hängt dann auch eine andere Stellungnahmeverfahren dran. Und gerade wenn man jetzt ein Lehrgespräch, das wäre die höchste Ebene, anstrebt, dann muss man umso mehr die Kirchen einbeziehen und hat dann aber auch Chance, dass es am Schluss dann akzeptiert wird. Mm-hmm. Und das ist ja für alle sehr, sehr bereichernd. Das verändert und bringt alle weiter.
Wir haben eben in diesen 7 Tagen sehr, sehr viel erlebt, auch auf verschiedenen Ebenen. Wir waren alle drei eben in anderen und sehr verschiedenen Prozessen dabei. Also du warst ja schon im Rat, Rita, und du hattest eben eine Rolle als Ratsmitglied während dieser Vollversammlung. Du, Martin, warst dort als Delegierter und ich als Experte. Also vielleicht wäre es jetzt interessant, dass wir jeweils vielleicht kurz eine starke so Erfahrung dieser Vollversammlung kurz erzählen vielleicht oder auf einen Punkt hinweisen, der uns besonders beeindruckt hat. Also ich weiß nicht, ob einer von euch hier anfangen möchte.
Also ich war eben die Delegierten bekommen dann, auch wenn sie nicht im Rat sind, je nachdem verschiedene Ämter zugeteilt oder Aufgaben in der Vollversammlung. Ich war in der Gruppe, in dem Ausschuss, der sich für eine öffentliche Stellungnahme der Vollversammlung Gedanken gemacht hat zur Frage, wie das die Konflikte im Nahen Osten zwischen Israel, Palästina, den Nachbarländern, welche Auswirkungen das auf unsere Situation in Europa in Bezug auf die anderen Religionsgemeinschaften hat. Und da hatten wir eine kleinere Gruppe von Leuten aus, die zum Thema gearbeitet haben, aus verschiedenen Mitgliedskirchen. Und ja, hatten zwar eine gute Vorlage, aber wir mussten uns relativ schnell dann auf einen Papierentwurf, den man der Vollversammlung vorstellen kann, einigen. Und für mich war beeindruckend eben bei diesem sehr, sehr explosiven Thema, wo man sich auch innerhalb der Kirche nicht einig ist, wie schnell wir doch zu einem Entwurf kommen konnten, der dann auch mit relativ wenigen Änderungen akzeptiert wurde.
Ja, aber dann muss man das irgendwie noch vor der Vollversammlung, also diese irgendwie, also ich weiß nicht, wie viele es waren jetzt als Delegierten, aber schon irgendwie 100 Personen als Delegierten waren schon.
200.
Ja, 200 Delegierte muss man dann auch das vortragen dort. Also ja, das ist auch ziemlich, eine beeindruckende Erfahrung, finde ich. In einer Kathedrale außerdem muss man sagen, man hat nicht so irgendwie ein Saal sein, irgendein Saal, nein, weil man stand dort in einer Kathedrale und hat auch in diesem Zusammenhang gesagt, ist bestimmt auch ein Teil davon, wenn wir vielleicht darauf zurückkommen. Du, Rita, eine Erfahrung, die dich besonders beeindruckt hat?
Also als Ratsmitglied war ich natürlich äußerst gespannt, wie jetzt die Studiendokumente, die wir 6 Jahre erarbeitet haben und unter höchst schwierigen Voraussetzungen erarbeitet haben, weil es war ja noch Covid, die Leute konnten sich nicht treffen und so, wie die jetzt rezipiert werden. Und da war ich schon äußerst auch angetan, wie dann gerade dieses strittige Studiendokument zum Thema Gender, Sexualität, Heirat und Familie, das ja am Anfang doch sehr kritische Stimmen hervorgerufen hat. Da haben ja auch die Ungarn sich dann abgemeldet und gesagt, wir erscheinen nicht, wenn das auf der Traktantenliste bleibt. Das hat mich sehr beeindruckt, wie man dann wirklich sehr sorgfältig auch mit diesen kritischen Stimmen umgegangen ist und am Schluss eine Formulierung gefunden hat, dieses Studiendokument, dass der Rat das veröffentlichen soll und den Mitgliedskirchen zum weiteren Gespräch zur Verfügung stellen soll. Und eigentlich das Eindrücklichste war für mich, dass die Vollversammlung dann gesagt hat und einer dieser Ungarn, die nicht anwesend war, soll jetzt in den Rat. Da war keine Diskussion, dass man den in den Rat wählt, weil man sagt, wir wollen Minderheitsstimmen auch eine gewichtige Position geben. Und das ist eine unglaublich reife Leistung für diese doch Vollversammlung, die nicht spannungsfrei war. Nein, das war für mich sehr berührend, dass man sagt, nein, die binden wir jetzt ein. Die sollen ihre Stimme einbringen, einer von 13 oder von 26, je nachdem, wie man rechnet. Und das fand ich also sehr eindrücklich.
Ja, es gab so einen Umschwung zwischen den vorletzten Tag und den letzten Tagen dieser Vollversammlung, wo sich diese ganze, also wirklich spannungsreiche Debatte eigentlich auch irgendwie Conversion heißt es auf Englisch, wie wäre das auf Deutsch, wenn irgendwas sich umdreht, also in der Dynamik. Also werden wir vielleicht auch noch ansprechen. Aber was mich jedenfalls beeindruckt hat, war so der Dreiertakt, wie das Ganze funktioniert, zwischen eben diese Sitzungen, sei es in kleineren Gremien oder in der Vollversammlung, wo es auch ziemlich hitzige Debatten geben kann oder sehr konfrontative Stellungen gegeneinander prallen. Das ist auch passiert, also während eben auch, also es war wirklich das Thema, das immer wieder kam, dieses sexualethische Papier, wie vieles das aufgewühlt hat, das eine, aber auch Kirche und Demokratie, das war auch nicht ganz debattenlos als Thema in dieser Vollversammlung. Also das war das eine, die Arbeit in dieser Sphäre und dann Zweiertakt immer Gebet, Gesang. Ja, das hat sich immer so zusammengespielt.
Ja, du hast es ja gesagt, wir hatten, es war schon in Basel an der vorletzten Vollversammlung so, dass wir ja in einer Kirche getagt haben. Damals haben wir uns gefragt, klappt das, kann man das? So die Debatten, die theologischen und das Liturgische, die Gottesdienstgemeinschaft, die GK ja auch ist in erster Linie, kann man das in einer Kirche alles zusammenbringen? Und jetzt war das zweite Mal, in Hermannstadt Sibiu war das ja auch so und es hat sich bewährt. Also ich fand, dadurch hat wirklich auch die Kirchengemeinschaft eben als Gottesdienst, als Dienst, als Zeugnisgemeinschaft, so wie das so in den Geke-Sprache heißt, hat einen sehr schönen Zusammenklang gefunden.
Ja. Und die Gottesdienste fand ich wirklich auch unglaublich gut liturgisch ausgearbeitet. Und die Texte hatten eine Sprache, die geerdet war. Ja. Also die keine Floskelsprache, es war keine fromme Floskelsprache, sondern es waren wirklich Texte, die im Leben ihren Sitz hatten. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und dann auch, ich meine, vielsprachige Liturgien und jeder konnte irgendwie in einer Sprache dann immer lesen, was er verstand. Da wurde aber auch Griechisch und Polnisch und Sprachen gelesen, die meisten nicht verstehen, also aber irgendwo konnte man dann den Text Englisch oder Deutsch nachverfolgen. Das war wirklich hohe Schule der Liturgie.
Genau, also eben diese zwei Sachen. Und ich für mich, also also Vollversammlungsgremi, wie man das kennt, Liturgiearbeit und dann eben das ganze Informelle, das aber eigentlich total auch da mit war. Also die Zeiten, wo man zusammen ist, wo man zusammen spricht, also ja, und wo vieles eigentlich auch passiert, wo man sich begegnet, auch in den Kulturen hindurch. Ich habe sehr viel mit Leuten gesprochen, die ich also von Orten, also ich habe noch nie irgendwie so intensiv mit Personen aus Polen gesprochen zum Beispiel. Das ist mir noch nie, habe ich noch nie so erfahren. Ja.
Da hat mich eben auch beeindruckt jetzt, ich war jetzt eben schon an mehreren Vollversammlungen, es war meine vierte, und wie sich die Teilnehmerschaft geändert hat. Also es wurden auch viele jüngere Leute waren dabei, es waren viel mehr Frauen dabei, es waren mehr Leute aus Skandinavien dabei, und wie sich die alle in diese Diskurs, in diese Diskussionsgemeinschaft eingefunden haben. Das hat mich beeindruckt, dass man konnte sehr schnell zu Wesentlichen kommen und auch die Bereitschaft der Neuen zu schauen, was haben die da vor uns in den letzten 50 Jahren gemacht, die habe ich gespürt. Also ja. Von daher sehr spannend.
Und eine der besten Entscheidungen der Vollversammlung in Basel war ja auch, dass man diese Gruppe Young Theologians gegründet hat, wo man gesagt hat, jetzt wollen wir die jungen Theologiestudierenden miteinander ins Gespräch bringen, damit wir und mit der GK ins Gespräch bringen, damit wir dann auch Nachwuchs haben. Mhm. Und das hat sich eins zu eins dann wirklich umgesetzt. Wir hatten junge Theologinnen da, auch du, Elio, als Experte, aber die wollen jetzt dich auch engagieren. Ich meine, eine Ratskollegin ist 31, im zweiten Amtsjahr im Pfarramt.
Aus Dänemark.
In Dänemark. Oder? Und sie hat gesagt, ich weiß schon viele Kolleginnen, die wollen sich dann in diese Studienprozesse eingeben. Ja, schön. Also es ist keine, entschuldigt, wenn ich das so sage, alte Männer, Ökumene, sondern wirklich junge, engagierte Theologinnen von Ost bis West, Nord bis Süd wollen sich da einbringen. Das finde ich auch toll.
Was es aber eine Zeit war. Also wirklich die Geke-Geschichte war schon, hätte schon da in Richtung tendieren können, dass es irgendwie Uniprofs sind, die zusammen, die miteinander treffen, wie für sie es irgendwie üblich ist und dann austarieren. Und da hat es wirklich eine starke Entwicklung gegeben in den letzten Jahren in Richtung Inklusion. Und also eben auch, dass diese Gemeinschaft auch ein bisschen besser abbildet, was eigentlich die Wirklichkeit also der Kirchen ist. Also,
ich denke schon, ja. Und gleichzeitig gilt es eben da, das Spezifische der GEK festzuhalten, weiterzuentwickeln. Also es gibt andere Organisationen wie die Konferenz Europäischer Kirchen, es gibt den Ökumenischen Rat der Kirchen, es gibt die Reformierte Weltgemeinschaft, die haben alle so ihre Spezifika. Und jetzt, ich denke schon, das Spezifische der GEK ist auch eben theologische Gespräche, sozialethische zu führen und die Brücke auch zu der akademischen Theologie zu haben. Und ja, möglichst viele Leute, junge, aber auch Expertinnen und Experten einzubinden. Und das, denke ich, das ist auch ein Geheimnis.
Ja. Also gut, jetzt werben wir das Ding ganz, ganz stark, finde ich. Also wir hatten auch so eine große Erfahrung, finde ich. Und eben auch in Hinsicht auf, also das muss man vielleicht erzählen, wirklich. Nee, ich sag's mal jetzt mal so. Einerseits, jetzt können wir auf diese Geschichte hinweisen, die eine schöne Entwicklungsgeschichte ist, auch eine Lerngeschichte, aber man muss auch sagen, dass das, was gesetzt wurde, nie ganz sicher ist. Also man hat schon während dieser Vollversammlung irgendwie gespürt oder vorgespürt, dass, naja, die Leute, die jetzt zusammen sind, das könnte mal vielleicht auch einfach, man könnte auf einmal auch wieder verschiedene Wege laufen. Also es ist nicht dazu gekommen. Jedenfalls noch nicht. Aber man sieht schon, ja, das Ganze ist ziemlich prekär eigentlich. Und ich wollte das jetzt ansprechen, weil, also man kann das als einfach eine Sache der Kirche sehen, aber ich denke schon, dass was hier die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa versucht, auch irgendwie instruktiv sein kann für was wir auf politischer Ebene in Europa sehen, erleben. Und in dieser Hinsicht sind wir als Schweizer nicht gerade in ein unspannungsvolles Verhältnis mit Blick auf Europa. Ja, ich wollte mal vielleicht in Richtung jetzt einer letzten Gedankengang, vielleicht in einer letzten Runde, dass wir ein bisschen darüber diskutieren, was wir so ahnen, wie sich diese Gemeinschaft, die eben auch versucht, Gemeinschaft auf Europaebene zu sein, ja, was kann man daraus lernen? Wie ist die Zeugnis- und Dienstgemeinschaft auch für eine europäische Gemeinschaft auf politischer Ebene, wo es eben heute sehr, sehr, sehr hohe Spannungen gibt, sehr hohe Challenges, wie sagt man das auf Deutsch? Challenges, Herausforderungen gibt. Im Jahr 2000 hat sich die GEKE entschieden, das eben im Europa-Projekt konstruktiv mitzumachen, sozusagen. Ja, wie seht ihr dieses Verhältnis? Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen darüber jetzt, ein bisschen Richtung Schluss.
Eben, du hast jetzt gesagt, das Thema Europa sozusagen als der Raum, wo die GEKE gemeinsam als Kirche eine Stimme des Protestantismus erheben will. Das ist schon länger auf der Traktantenliste, hat sich natürlich besonders jetzt auf die Entwicklung der EU bezogen. Also, dass man gesagt hat, wir als GEKE wollen konstruktiv an der Erweiterung dieser Zusammenarbeit der Länder in Europa einen Beitrag leisten. Es hat ja aber auch Zeiten gegeben, wo man von der Krise der EU gesprochen hat, dann war das Thema vielleicht nicht mehr so aktuell. Aber insbesondere jetzt auch im Thema Demokratie und Kirche, wir hatten ja auch ein Papier jetzt an der Vollversammlung, das eben den Beitrag der Kirchen zur Demokratie thematisiert hat. Das bleibt und wird auch in Zukunft ein Thema bleiben. Demokratie ist nicht einfach gesetzt. Es gibt auch unterschiedliche Vorstellungen von Demokratie. Ich war in einer Arbeitsgruppe jetzt in Sibiu, wo gerade auch Vertreterinnen und Vertreter aus Osteuropa oder Mittelosteuropa gesagt haben, ja, es ist ja gar nicht so klar, was das alles umfasst. Da müssen wir dranbleiben. Da müssen wir auch sagen, was theologisch für demokratische Verfahren und für Demokratie spricht. Das andere, was mir wichtig scheint, die Fragen, wir sind ja als Kirchen Teil der Kulturen, in denen wir leben. Und lange Zeit war auch zur Zeit noch des Kalten Kriegs, war die GEKE auch so eine Brücke zwischen Ost und West. Und da war schon stark das Gefälle natürlich da, eben von West nach Ost. Das hat sich dann verändert mit dem Ende oder des Eisernen Vorhangs. Da haben sich dann plötzlich auch eben Unterschiede in der Wahrnehmung von sozialen, ethischen Fragen aufgetan. Und ich denke, wir müssen jetzt schon schauen, dass wir dieses Gespräch auf gleiche Augenhöhe führen können.
Also zwischen Kirchen jetzt. Also
zwischen den Kirchen, ja. Genau. Aber die Kirchen sind Teil ihrer Kultur und die Kulturen, die ticken einfach anders. Das wurde mir auch wieder bewusst.
Man muss auch eben sehen, dass jeweils die Kirchen in jedem politischen Raum auch einen anderen Platz zu ihrer eigenen Politik haben, mehr oder weniger nah als Minderheitskirchen oder Mehrheitskirchen.
Genau, also wir haben da ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Nochmal zum Europa-Allgemeindiskurs, eben diese Einheit, du hast es gesagt, tritt ein versöhnter Verschiedenheit, hat eine Bedeutung auch für die politische Sphäre. Und zu fragen, ja, woran besteht die Einheit in den verschiedenen Themen, im Bereich der politischen Themen, der Demokratie, aber auch der Ethik, dass man sich dazu aufeinander einlässt, aufeinander hört, nicht gleich vorverurteilt oder Vorurteile übereinander ausgießt. Das, denke ich, ist die große Herausforderung, vor der nicht nur Europa, sondern eben auch die GEKE steht. Und da wird es sehr darauf ankommen, wie man dieses Gespräch führt.
Also der württembergische ehemalige Bischof hat in irgendeiner Predigt gesagt, wo andere in Europa auseinanderbrechen, bleiben wir miteinander im Gespräch. Und ich finde, das ist eigentlich eine der, also wenn du fragst, was ist denn der Beitrag der GEKE an Europa, finde ich genau das, oder dass man sagt, wir müssen uns gar nicht über alles einig sein, aber wir wollen einander zuhören und miteinander versuchen, vielleicht aus zwei verschiedenen Meinungen eine dritte zu erarbeiten. Ja. Und das finde ich einen wichtigen Beitrag, jetzt nicht nur, also GEKE institutionell, aber da sind ja Leute, 200, die diese Vollversammlung erleben und diese Dialogkultur erleben und sie dann zurücktragen in ihre Gesellschaft, die ja in sich auch zum Teil auseinanderbricht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Beitrag der GEKE und dass wir uns dann eben auch, oder die Themen, die wir uns vornehmen, das sind Themen, die spalten auch Europa. Also das Thema Gender, Sexualität, das Thema Menschenbild, das Thema Migration, das sind alles Themen, die haben wir jetzt auf der neuen Traktandenliste. Mhm. Und dass wir da aus evangelischer, jetzt einfach nicht die evangelische Position präsentieren können, aber präsentieren können, wie das geht, wenn man über diese Länder hinweg, über diese Ländergrenzen hinweg mit einem christlichen, protestantischen Ethos miteinander im Gespräch bleibt. Ich glaube, das ist dann wirklich der Gewinn, oder? Den, von dem alle profitieren werden. Und es war, ist mir schon auch aufgefallen, die britischen Teilnehmenden haben dann schon oft in ihren Statements betont, wie schwierig das für sie der Brexit ist. Ja. Und sie sich da ein bisschen auf ihrer Insel außen vor kommen und die GEKE auch der Ort ist, wo man miteinander trotz allem im Gespräch bleibt. Das finde ich wichtig. Und vielleicht jetzt nicht nur Europa, auch die Ökumene oder ganz viele Beschlüsse betreffen jetzt die ökumenischen Gespräche. Und wir möchten eigentlich, oder unser Ökumene-Modell auch ein bisschen propagieren weiterhin in der Ökumene, dass man sagt, es gibt ja verschiedene Ökumene-Modelle. Es ist nicht nur das Römische, dass man sagt, wir müssen uns einig werden in der Ämterlehre und in allem und dann nur können wir miteinander. Es gibt auch das GEKE-Modell, wo man sagt, man kann Kirchengemeinschaft und Abendmahlsgemeinschaft sein, auch in der Verschiedenheit, weil wir sagen, die Einheit schaffen nicht wir, sondern sie ist uns gegeben in Christus. Er lädt uns an seinen Tisch. Es gibt das ÖRK-Modell, das Neue, das sich in Karlsruhe, die Ökumene des Herzens. Ja. Dann gibt es all die postkonfessionellen Bewegungen, die charismatischen, die sagen, bewegt ist, wie erfahren Menschen Heilung und an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen und es geht gar nicht jetzt um diese. Und ich glaube, ich will gar nicht das eine gegen das andere Modell ausspielen, aber auch ein bisschen diese Vorherrschaft des Denkens. Wir sind erst eins, wenn wir uns über die zentralen Fragen geeinigt haben. Das finde ich auch ermutigend, diese verschiedenen Ökumene-Modelle, die wir eigentlich die Leute an der Basis ja auch danach sehnen. Und das finde ich jetzt nicht der Beitrag zu Europa, sondern der Beitrag zur Ökumene und die Menschen an der Basis, die sich eigentlich nach einer anderen Form von Einheit und gemeinsamen Dienst und Zeugnis ablegen in der Gesellschaft, in der wir leben.
Wunderbar. Also ich glaube, das rundet schön dieses Gespräch ab. Also jedenfalls hoffe ich, dass das eure Interesse am Thema Ökumene insgesamt, aber auch für diese Sache der Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa geweckt hat. Kommentiert jedenfalls und leitet diese Folge auch weiter. Wir geben auch gerne Antwort, falls ihr eben Bemerkungen habt. Und wir wünschen euch ein gutes und bis nächstes Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.